Das Schwere leicht gesagt, der Podcast rund um Trauer am Arbeitsplatz. Wir sind das Ingenieurbüro Heinke Bethler, Arbeitssicherheit und betriebliches Gesundheitsmanagement. Erprobte Handlungsleitfäden für Ihre Führungskräfte im Trauerfall. Mein Name ist Stefan Hund. Und jetzt starten wir mit der heutigen Folge. Wir haben verlernt zu sterben. Möglicherweise haben wir auch verlernt zu leben. Aber wir alle kennen das Wort die Erste Hilfe. Das ist das, wenn der große Wagen mit dem Blaulicht kommt. Heute geht es um die letzte Hilfe. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Schwere leicht gesagt, Trauer am Arbeitsplatz. Mein Name ist Stefan Hund und ich begrüße heute eine ausgewiesene Expertin, Carla Spiritus. Liebe Carla, ganz herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank, lieber Stefan. Und auch ich freue mich, dass die Community da ist und zuhört. Liebe Grüße an alle, die draußen mithören. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
An dieser Stelle, wie immer, wer Fragen hat, der kann das gerne an podcast@trauermanager.de schicken. Und das leite ich dann auch gerne weiter. Denn mit ein oder anderen gibt es vielleicht sehr heute Fragen. Aber ja, gehen wir einfach mal in dieses ganze Thema rein. Das Thema Trauer, das Thema Sterben sucht sich ja niemand. Wie hat dieses Thema dich gefunden?
Das war im Grunde ein längerer Weg. Ich bin ja in einer Generation geboren, ich bin 75 Jahre alt, das vorweg gesagt, die das Sterben noch sehr hautnah mitbekommen hat, und zwar zu Hause. Ich komme aus Burscheid, aus dem Bergischen Land, aus einer Großfamilie. Ich bin in meinem damaligen Elternhaus geboren und alle, die in der Zeit, in der ich dort gewohnt habe, gestorben sind, die haben wir zu Hause begleitet. Das war eigentlich ganz normal, weil die Gemeindeschwester Gertrud kam und versorgte den oder die Patientin. Und die Hausärztin kam natürlich auch nach Hause. Und ich als Kind kriegte das so mit, wie die Menschen dort begleitet wurden und dass das sich ganz gut in den sehr arbeitsreichen und bestehenden Alltag integrieren ließ. Und die Netzwerke, die es damals schon gab, die funktionierten gut. Die Nachbarschaft fragte, hört mal, wir gehen einkaufen, braucht ihr was? Manchmal stand ein selbstgebackener Kuchen vor der Türe. Und natürlich wurde auch später die Verstorbene oder der Verstorbene aus dem Haus getragen. Damals hieß es noch, nie mit dem Kopf zuerst, sondern immer mit den Füßen zuerst. Auch die alten Rituale, wie öffnet das Fenster, damit die Seele rausfliegen kann, die hatten Bestand. Und die gingen uns selbstverständlich ins Blut über, ohne dass das groß diskutiert werden musste. Dann zog ich aber 1979 nach Düsseldorf mit meinem damaligen Mann. Und da änderte sich dann alles, weil in der Stadt fehlte dieses Gefüge. Und da habe ich mich dann immer mal ehrenamtlich wo angemeldet, mal bei der Gemeinde, mal bei der Telefonseelsorge viele Jahre und habe dort schon erfahren, wie viel immobile alte Menschen es gibt, die einsam sind, weil sie nicht mehr raus können. Und diese Netzwerke, die ich so kennengelernt habe, die haben hier nicht gegriffen. Und deswegen habe ich mich nach dem Tod meiner beiden Eltern der Hospizbewegung in Ratingen angeschlossen und habe mir auf die Fahnen geschrieben, ich möchte das ändern. Ich möchte, dass Sterbende Begleitung haben, dass es Netzwerke gibt, die angeboten werden können, all diese Dinge. Und dann kam 2019 die Idee in der Hospizbewegung, es gibt doch da so eine Kursleiterausbildung für letzte Hilfe. Da habe ich mich informiert, habe den Kurs gemacht und ganz ehrlich, ich bin wie nach Hause gekommen in meine Kinderzeit. Denn dort habe ich diese Netzwerke wiedergefunden, die es damals schon gab. und es gilt jetzt für mich, sie zu propagieren. Das tue ich mit großer Leidenschaft.
Das ist auch wichtig. Also ich selber komme aus dem Pfarrhaus. Ich selber war lange Gemeindepfarrer und auch Klinikpfarrer. Und das, was du beschreibst, ja, viele kennen das Wort Aussegnung noch.
Ja.
Dass eben halt dann, in dem Fall der Pfarrer, bei anderen ist es möglicherweise anders, nach Hause gekommen ist, den Verstorbenen aus dem Kreise der Familie und wer auch immer dazugekommen ist, mit einem Gebet, mit einem Segen verabschiedet hat, sodass sich da dieser Kreis wieder schließen konnte, wenn der Verstorbene rausgetragen ist. Aber das ist für viele leider verloren gegangen. Und manchmal habe ich so den Eindruck, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber wer nicht wirklich verabschiedet ist, der ist noch da.
Ja, das kann man so empfinden, das denke ich auch. Und der ist auf eine nicht so schöne Art und Weise da. Ich finde dieses Gehen lassen. Ich war gestern übrigens bei einem Aussegnungsgottesdienst bei einem Familienmitglied von uns, obwohl ich selbst evangelische Christin bin. Aber ich fand das total schön, dass er innerhalb dieses Gottesdienstes von uns in Gottes Hand geschickt wurde. Mhm. Und jeder mag da seinen Glauben haben. Für mich trägt der Glaube sehr viel. Mhm. Und ich finde auch gut, dass es diese Rituale immer noch gibt. Sie sind nicht ausgestorben, Stefan.
Nein, absolut nicht. Aber ich denke, wir dürfen uns gerne daran erinnern. Denn es ist ganz klar, Sterben ist Teil des Lebens. Ob wir das wollen oder nicht. Es wird uns irgendwann früher oder später jeden von uns treffen.
Ob dein trauernder Mitarbeiter bald kündigt, das entscheiden die ersten Reaktionen deiner Führungskraft und das in den ersten 3 Minuten. Willst du ruhiger schlafen? Dann abonniere unseren Newsletter auf trauermanager.de. Werde jetzt aktiv.
Ja, das ist richtig. Da kommt man nicht dran vorbei. Und ich selbst bin sehr gut vorbereitet, denn ich nicht nur, weil ich jetzt 75 bin und ich hoffe, dass ich noch eine ganze Weile hier bin, aber ich bin jemand, der gerne Dinge erledigt hat und die friedvoll anschauen kann auf dem Stapel der erledigten Dinge und sagen kann, das kann ich nicht mehr im Kopf tragen, das muss ich auch nicht mehr. Ich habe vor 14 Tagen meine eigene Beerdigung nochmal überdacht und nochmal neu geregelt. Okay. Und das ist eigentlich was mir Freude macht, wo ich dann sage, es ist wie ein schön geputzter Schuh oder ein aufgeräumtes Haus. Man guckt gerne hin und sagt, das ist was, wo ich jetzt mich nicht mehr mit beschäftigen muss. Macht Spaß.
Und mir kann zumindest. Ich kann auch sagen, ich habe ja nun sehr viele Menschen auch begleitet, auch auf den letzten, ich sag mal, Zentimetern des Lebens. Mhm. Wenn der Tisch leer ist, wenn alles aufgeräumt ist, dann ist auch nichts mehr, was eingreift, dass er zurückgehalten wird. Ja?
Ganz genau. Das finde ich auch. Und in meiner Erfahrung, ich bin ja auch nicht nur Kursleitung Letzte Hilfe, sondern Sterbe- und Trauerbegleiterin. Ich habe oft erlebt, wie sterbende Menschen ihr Sterben, die letzten Augenblicke oder Momente oder vielleicht sogar Tage noch beeinflussen können, dass sie noch warten können, bis der Sohn aus Neuseeland gekommen ist und sich verabschiedet werden konnte. Das und es gibt natürlich auch die andere Seite. Meine Mutter ist durch Sterbefasten verstorben, weil die konnte es nicht mehr ertragen, ein so harter Pflegefall zu sein. Mhm. Die war so aktiv und mochte den Zustand nicht. Die hat in anderer Weise Einfluss genommen. Aber ich finde das ganz bemerkenswert, was am Lebensende in den Menschen noch geht und was möglich ist.
Mhm. Da kann man sehr, sehr viel, ob ich jetzt sage, steuern, weiß ich nicht. Aber da kann man zumindest sehr, sehr viel beeinflussen. Und da gibt es mehr zwischen Himmel und Erde, als einer, manch einer denken kann.
Ja, das ist richtig.
Jetzt bietet ihr unter anderem diesen Letzte-Hilfe-Kurs an.
Ja.
Was muss ich mir darunter vorstellen? Was, wenn ich mich da anmelden würde, was würde ich da erfahren?
Also der Georg Bollig, das ist ein Privatdozent aus Schleswig und Palliativmediziner. Der hat 2015 diesen Letzte-Hilfe-Kurs erfunden. Und zwar hat er früher als junger Mediziner sehr viele Erste-Hilfe-Kurse gemacht und hat sozusagen das Modell übernommen und hat diese vier Module in die Form der letzten Hilfe gebracht. Worum es da geht, ist um Trauer und Tod und Sterben. Es geht um Vorsorgen und Entscheiden. Mhm. Es geht um Abschied nehmen. Und es geht darum, wie geht das eigentlich, das Sterben? Sogar den biologischen Prozess kann man dort in einem Film, wir machen das anhand eines Films, sehen, so dass man ein bisschen hinter die Kulissen schaut und nicht mehr unvorbereitet ist. Und diese Kurse sind, die ich gebe, ich bin Kursleitung für die letzten Hilfekurse für Bürger und für Teens und Kids. Also die Menschen, die da teilnehmen, die kriegen nicht nur ein Stückchen Erfahrung zu diesen vier Themenbereichen, sondern die werden sprachfähiger in der Öffentlichkeit. Wir erfahren das mehr oder weniger nach jedem Kurs durch diese Evaluationsbögen, die die Teilnehmenden ausfüllen, was ihnen besonders gefallen hat, was ihnen auch noch gefehlt hat an Wissen und wie sie es so generell fanden. Und wir haben eigentlich noch nie, ich unterrichte die seit 2019, ein Feedback bekommen, wo drin stand, total überflüssig, braucht niemand. Jeder, der da teilgenommen hat, konnte sich ein Stück oder mehrere Stücke des Kuchens mit nach Hause nehmen. Und wir kriegen viele Anschreiben, auch von Müttern, deren Kinder den Tod der Oma zu Hause noch nie kommuniziert haben, wo das dann endlich mal nach einem Jahr ging, dass die mit ihrer Familie darüber gesprochen haben. Und das finde ich schön, dass Menschen das Sterben wieder mit ins Leben holen, ja, dass drüber geredet wird. Und deswegen habe ich auch vor einem Jahr was Neues organisiert. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ich bin in Ratingen aus den Räumen der Hospizbewegung mal in das Café Extrablatt gegangen und habe den dortigen Geschäftsführer gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass wir dort mal Kurse abhalten. Und die waren voll, weil Menschen einfach das niedrigschwelliger finden, als in die Räume einer Hospizbewegung zu gehen. Und so konnte ich mit dem Erfinder der Extrablatt-Cafés sprechen. Und der ist eigentlich direkt auf den Zug aufgesprungen. Und wir dürfen das jetzt deutschlandweit in allen Kaffee-Extrablättern unterrichten. Und das finde ich einfach gut, dass es breiter gestreut wird und dass es mehr auf der Straße ist und nicht mehr so hinter verschlossenen Türen.
Mhm. Jetzt frage ich aber trotzdem nochmal, hängt dann quasi beim Kaffee-Extraplatz, hängt da aus, am nächsten Dienstag um 19 Uhr gibt es einen Abend Letzte Hilfe. Wer will, trinkt sich hier ein oder wie läuft das?
Also das Extrablatt wirbt natürlich und die örtliche Hospizbewegung, die das dann vor Ort macht, die wirbt auch. Mhm. Und die Leute kommen eher, wenn auch die Flyer im Extrablatt auf dem Tisch liegen, dann sagen die, ich könnte ja für mich auch mal schauen. Ich habe noch keine Patientenverfügung, keine Vorsorgevollmacht. Wäre ja mal eine gute Gelegenheit, das zu tun. Und man trinkt ein Glas Wein dazu oder isst eine Portion Pommes frites. Das findet alles dort statt und es wird wirklich bei diesem Thema auch gelebt und gegessen und getrunken.
Ja, es ist ein Teil des Lebens. Und
genau.
Und wie ist es dann bei den Jugendlichen? Was kommen da so für Fragen? Kommt dann eher, meine Oma ist auch gestorben und ich, oder vielleicht auch mein Klassenkamerad? Oder wie ist es dort?
Also wir unterrichten bei den Konfirmanden hier in unserer Gemeinde seit einigen Jahren, geben wir dort in dem bestehenden Konfirmandenunterricht, der sonst von der Pfarrerin oder vom Pfarrer abgehalten wurde, geht es um Tod und Trauer. Mhm. Und dann laden die uns ein und dann kommen wir Und das ist eigentlich eine ganz bunte Geschichte. Die Kinder fragen sehr viel, sehr, sehr ehrlich. Die erzählen von dem Menschen oder auch dem Haustier oder auch dem toten Vogel, den die mal auf der Straße gefunden haben. Die erzählen das, die sagen, wie sie sich dabei gefühlt haben. Die sagen auch, was ihnen Angst gemacht hat. Und so können wir auch Kindern und Jugendlichen, die so ein bisschen Sorge haben mit dem Thema, durchaus so ein bisschen von ihrer Angst nehmen. Es gibt so auflockernde Momente, wo wir, wenn wir zum Beispiel das Netzwerk der Menschen und der Möglichkeiten, die es rund um dieses Thema ja gibt, wie Ärzte und Krankenhäuser und Nachbarn und das Haustier und die Musik und was alles helfen kann, das stellen wir an einem großen Schwungtuch, das greifen die an den Rändern und dann kommt ein Ball in die Mitte und der Ball signalisiert dann, das ist der Patient und das Netzwerk trägt den. Wenn ich dann sage, so mal die 5 Leute, Familie, die sich da hinten aufgestellt haben, lassen jetzt mal los, rollt der Patient aus dem Netz. Das ist so eine bunte Sache, die denen ganz viel Spaß macht. Zum Thema Mundpflege bekommen die so ein Tütchen Ahoi-Brause und können mit diesem Swab, mit dem man in der Mundpflege die Lippen anfeuchtet, da mal rein und mal fühlen, wie sich das anfühlt, wenn man das von anderen gemacht bekommt. Und das gibt natürlich ein großes Hallo immer. Also die Kinder malen Steine an hinterher, so als Grabschmuck. Was können wir tun gegen unsere Trauer? Das ist ein sehr, sehr schönes Format, was der Dr. Bollig und sein Team da auf die Beine gestellt hat. Schon wirklich, kommt gut an.
Das ist sehr, sehr gut. Wie gesagt, je früher man sich damit auseinandersetzt und je früher man da wirklich auch in Bewegung kommt, desto einfacher ist es nachher und kommt nachher nicht mit der ganz, ganz großen, vollen Wucht und ich weiß nicht mehr, was ich tun, sagen und was auch immer soll und ich gehe jetzt in die Depression.
Das stimmt. Und wenn dann ich als Urgestein mit meinem Alter dann erzähle, dass wir unsere Angehörigen zu Hause gewaschen haben und dass wir uns überlegt haben, welchen Lieblingspulli hatte jetzt die Mutter und sie mochte immer gerne so einen kleinen Schal am Hals und wir haben das rausgesucht. Das ist uns ein Liebesdienst gewesen. Die gucken immer mit großen Augen. Für die ist das natürlich weit weg, aber ich bin froh, dass Beerdigungsunternehmen heute das anbieten, dass Angehörige mit dabei sein können, wenn die Waschung vorgenommen wird. Also ich glaube, ein Stückchen ist die Tür schon aufgegangen, dass Menschen da anders drüber denken.
Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass ihr dieses Angebot macht und dass da wirklich einfach auch, dass Menschen auf das Thema zugehen können und merken, wenn ich jetzt an das Thema Trauer und Tod denke, springe ich nicht morgen in die Kiste rein.
Das hängt ja gar nicht damit zusammen.
Ja, weil manche haben ja diesen Gedankengang so im Sinne von, wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte, das wird mich jetzt einfangen. Darum geht's ja gar nicht.
Das stimmt. Das ist so.
Ja.
Ja. Und ich bin mal, das war auch eine schöne Aktion in Ratingen, habe ich mir ein weißes Oberhemd angezogen von meinem Schwiegersohn. Da habe ich dann auf den Kragen letzte Hilfe geschrieben. Und dann habe ich die Passanten auf dem Marktplatz angesprochen, wie wollen sie sterben? Und dann durften die mit Edding so eine Essenz der Geschichte, die sie mir erzählt haben, auf mein Hemd schreiben. Und ich habe 2 solcher Hemden, die hängen in der Hospizbewegung mit ganz vielen Worten, wie zum Beispiel, ich möchte selbstbestimmt sterben, ich möchte im Kreise meiner Familie sterben, ich möchte in Gottes Hand sein, ich möchte gar nicht sterben. Das steht da alles drauf. Und ich finde das wichtig, Leute in dieses Thema so zwanglos mit einzubeziehen. Manche wollen das auch nicht, aber mit dieser Ablehnung, die ist ja verständlich, kann ich auch gut leben.
Heute wäre ja eigentlich noch die Maldis Lamas dabei gewesen. Und die hat ja nun selbst gerade mir geschrieben, dass sie selbst in der Familie einen Trauerfall hat und dementsprechend heute nicht dabei sein kann.
Ja.
Ihr weiß ich aber, dass ihr das unter anderem auch bei Notaren, Rechtsanwälten anbietet, dieses Seminar. Und wie ist da an dieser Stelle die Ausrichtung? Gibt es da einfach nochmal einen ganz anderen Fokus?
Auf jeden Fall. Also das war eine Idee von Marlies. dass sie ihren Steuerberater gebeten hat, ob wir das da machen können. Und die waren auch ganz begeistert. Der hat das an seinem Büro geschenkt, obwohl die Kurse sind ja kostenfrei. Und da ging es auch nochmal sehr stark diese Trauer unter Kollegen, wenn jemand in der Kanzlei versterben wird oder verstorben ist, wie rede ich da mit meinem Gegenüber am Schreibtisch? Spreche ich den an oder weiche ich dem aus? Wie gehe ich damit um? Und wir konnten auch, und das erinnere ich sehr gut, viel zum Thema Verfügungen, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht da lassen, worüber dann auch der Steuerberater geschrieben hat, dass er das nochmal überdenken will, was er seinen Klienten da mitgibt. Ja, also es gab also durchaus auch noch was Neues zu lernen. Wir hoffen, dass noch andere Steuerberater mit aufspringen. Aber die Marlies hatte auch noch die Idee, dass die rheinischen Landfrauen, die im nächsten Jahr das Thema Gesundheit auf dem Schirm haben, dass wir dort denen anbieten, Letzte-Hilfe-Kurse zu unterrichten. Und wir haben demnächst ein Gespräch mit der Vorsitzenden der rheinischen Landfrauen, die ja hier in Velbert wohnt, und freuen uns auf die Entwicklung. Auch der Tennisclub, der Rochus-Club in Düsseldorf, hat uns erlaubt, dass wir dort im Herbst einen Letzte-Hilfe-Kurs geben und dass dieser Kurs auch dann in ein Magazin kommt, was alle Tennisclubs und Golfclubs Düsseldorfs erreicht, sozusagen als Pilotprojekt, sodass wir in diesen Clubs auch unterrichten können. Denn auch im Sport, finde ich, muss man sich ja so nach und nach auch von seinen eigenen Befindlichkeiten verabschieden. Dann geht das nicht mehr und das geht nicht mehr, bis hin zum ich bin irgendwann gar nicht mehr da, weil ich das nicht mehr schaffe. Und wie geht man damit um?
Ja.
Ich selber komme aus dem Leistungssport. Ich habe also Dressur geritten viele Jahre und unterrichte das auch immer noch mit großer Leidenschaft. Und ich weiß das, wie schwer es ist, sich von Dingen zu verabschieden, die nicht mehr gehen.
Oh ja.
So ein kleines Sterben.
Ja, es ist ein kleines Sterben, aber es geht halt manches nicht mehr. Und das kann man dann nicht einfach nur sagen, da muss man sich mit abfinden. Nein.
Das ist nicht. So.
Man muss damit
umgehen. Tun viele. Ja, man muss damit umgehen. Das stimmt.
Ja. Ich würde gerne an dieser Stelle nochmal auf zwei Punkte kommen, jetzt auch aus der Erfahrung des Klinikseelsorgers. Wie macht ihr das mit dem Stichwort Patientenverfügung und Vollmacht? Da sind ja manche, die sagen, ich habe auch Google und ich habe auch eine KI und da gebe ich drei Sachen ein und dann kriege ich ja die richtige Patientenverfügung. Was natürlich absoluter Käse ist. Diese Patientenverfügung ist gelinde gesagt für den Papierkorb.
Das ist richtig. Also wir haben hier in Ratingen, wir sind da in der komfortablen Situation, dass wir eigens ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeitende haben, die zu diesen Themen beraten. Also hier in unserem Fall, und ich denke, das wird bei vielen Hospizbewegungen sein, kann man eine kostenfreie Beratung im Haus haben. Die Damen kommen aber auch zu den Menschen nach Hause. Und wir nehmen von dem Dr. Wolfgang Putz, das ist ein Medizinrechtler aus Essen, die PDFs, die kann man runterladen zu diesen beiden Themen, weil wir finden, dass die kurz sind, sodass der Rettungssanitäter und die Leute im Krankenhaus nicht 28 Seiten durchblättern müssen. Das tun die nämlich nicht. Und sie sind sehr auf den Punkt. Das ist aber jetzt nur meine persönliche Erfahrung. Es gibt bestimmt auch noch andere gute. Aber wir finden, dass bei so einem Ausfüllen schon auch eine Unterstützung hilfreich sein kann.
Auf jeden Fall. Also ich war ja nun auch mit im Ethikkomitee. In solchen Situationen drin, wo es dann um die Frage ging, abschalten oder nicht abschalten und ähnliches.
Ja.
Da ist es einfach wichtig, durchzuhören, personare, wie möchte er es persönlich haben? Nicht, dass man dann auf einmal hört, was da eine KI gemeint hat oder was auch immer, denn dann sagen alle, jetzt wissen wir aber nicht, was er gemeint hat. Und es möglicherweise widerspricht er sich in der ersten zur letzten Zeile.
Das ist richtig. Also ich finde, dass es ein sehr persönliches Thema ist, was gut überdacht werden will, wo viel drüber gesprochen werden sollte. Und ich habe 6 Enkel und zwei Patenkinder, die schon erwachsen sind. Und die haben alle schon mit dem 18. Lebensjahr eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht bekommen. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig, denn einer von diesen dreien ist auch schon verunglückt und brauchte da die Eltern im Krankenhaus an der Seite. Und das muss man eben sagen, mit Anfang 20 ist es immer noch hilfreich, wenn Eltern mitsprechen dürfen. Das finde ich einen ganz wichtigen Augenblick, das zu erwähnen jetzt, ne?
Auf jeden Fall. Besonders dann, und das ist vielen nicht klar, wenn man es nicht geregelt hat, dann bekommt man einen jemand, der vom Gericht her bestellt ist der dann für einen die Sachen erledigen soll, der einen nicht kennt, der möglicherweise auch keine Zeit dafür hat. Ich muss sagen, dann wird's kritisch.
Ja, das sehe ich genauso. Und das alles umfasst der Letzte-Hilfe-Kurs. Mhm. Und deswegen finde ich, also wie gesagt, so, es gehört für mich irgendwie an die Stelle, wo auch die Erste-Hilfe-Kurse stehen, so ins Pflichtprogramm, dass es so zum Beispiel mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres einer gemacht werden könnte. Oder. Da sollte man sich, finde ich, schon Gedanken machen, wo kann ich die manifestieren, dass die so ins Regelprogramm reinwachsen.
Auf jeden Fall. Bis hin dazu, wir kennen genügend Unternehmen, die haben einen Gesundheitstag. Warum nicht mal an einem Gesundheitstag auch über diese Form von Gesundheit reden? Denn alles, was man nicht geregelt hat, wird irgendwann Krankheit.
Ja, das ist richtig.
Ja. Und insofern, es hören uns ja auch, das weiß ich, einige Personalverantwortliche aus Personalabteilung, Leitungen zu. Das wäre auch was für Unternehmen, wenn ihr oder Menschen, die mit euch auf dem Weg sind, dann in das Unternehmen reinkommen. Und jetzt frage ich nochmal, wie viel Zeit muss ich denn da rechnen?
Also ein Kurs dauert 4 Stunden. Das ist schon lang, aber wir straffen schon, also das Programm ist schon gestrafft. Es gibt eine kleine Pause zwischendrin von 15 bis 20 Minuten. Die 4 Stunden gehen aber für die meisten rum wie im Flug. Also jeder guckt immer auf die Uhr und sagt, ist schon zu Ende. Ja, also es ist immer die Erfahrung, dass die Kurse abwechslungsreich sind und gut angenommen werden. Und ich bin auch in der Uni Essen unterwegs und unterrichte dort auch Letzte-Hilfe-Kurse für Ärzte und medizinisches Fachpersonal. Mhm. Und auch da muss ich immer wieder so sagen, ich freue mich, dass wir noch was vermitteln können, was selbst nach einem Medizinstudium nicht unbedingt in den Köpfen der Beteiligten ist.
Ja, zumal es ist nie Thema im Medizinstudium gewesen. Also ich war ja 6 Jahre Klinikpfarrer an einem großen Klinikum und da haben manche gesagt, das habe ich im Studium nie gemacht.
Ja, und da an der Stelle finde ich auch gerade so dieses Modell, das unterrichten wir auch der Ganzheitlichkeit, dass der Sterbende nicht nur leidet an seiner Krankheit, sondern der hat auch finanzielle Probleme. Und der hat ein großes spirituelles Problem, denn Spiritualität ist für mich Seelenschmerz und alles, was die Seele drückt, ist ganz schwer zu ertragen, macht schlaflose Nächte. Für die Krankheit kann man eine Tablette nehmen und der Schmerz ist weg und man weiß, dass man sie hat und dass sie auch lebensbegrenzend ist. Aber wenn jetzt der Familienvater stirbt und weiß nicht mehr, ob die Familie noch ernährt ist, ob die noch im Haus bleiben kann. Und ich finde, das ist sowas, was Mediziner auch sehen dürfen, dass es auch noch andere Probleme gibt als die medizinischen. Da sind die vielleicht nicht unbedingt für zuständig, aber ich finde, in so einem Gespräch sollten sie drum wissen und bestenfalls verweisen können.
Mhm. Habt ihr auch den Aspekt drin, für Verwandte denjenigen gehen zu lassen?
Ja, unbedingt.
Denn das erlebe ich ja häufig. Da ist jemand, der hat sich eigentlich schon auf den Weg gemacht, aber dann ist die Tochter oder die Mutter und ich möchte auf keinen Fall, dass mein Kind stirbt und dann wird alles nur noch schlimmer.
Ja, da laden wir wirklich zu ein, wenn die Situation so klar ist, dass man sehen kann, dass eine Verlängerung durch medizinische Maßnahmen nur das Leid vergrößern würde, finde ich, dass man dahingehend unterstützen sollte, zum Beispiel eben die Ehrenamtlichen, die begleiten und sagen, es ist der Moment gekommen, wo es eher leichter wird, wenn man sich jetzt verabschieden kann. Mhm. Und dazu einladen, auch den Menschen gehen zu lassen. Und auch dem Sterbenden sagen, wenn es nötig ist, wir kommen klar und du kannst, wenn du soweit bist, auf die Reise gehen.
Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat jetzt wirklich auch nochmal alles zusammengebunden, wirklich denjenigen gehen zu lassen, weil alles vorbereitet ist. Und mit der Vorbereitung kann man nie früh genug anfangen. Der beste Tag ist immer gestern, der zweitbeste ist heute. Und ich sag dir ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Carla. Danke für eure Arbeit.
Ja, Stefan, ich bedanke mich sehr, dass ich eingeladen war heute bei dir und es hat mir Freude gemacht, darüber zu berichten. Ich weiß nicht, ob man mitgekriegt hat, dass ich brenne für dieses Thema.
Das war sehr deutlich.
Und so lange, wie ich das kann, möchte ich das gerne machen.
Ich kann euch nur allen Segen wünschen für eure Arbeit und möge es noch mehr geben, die sich auch dieser Arbeit anschließen. Eine ganz wichtige Sache.
Ganz herzlichen Dank.
Bäm. Es macht Bäm und die Trauer steht mächtig in deiner Arbeitszimmertür. Bist du vorbereitet und hast einen entsprechenden Handlungsleitfaden für dein Unternehmen? Am besten schriftlich festgelegt, der jetzt auch noch funktioniert? Noch ist Zeit. Abonniere unseren Newsletter auf trauermanager.de. Werde jetzt aktiv.